abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast, Weihnachtsfolge. Hallo Andreas.
Hallo Tim, grüß dich. Ho, ho, ho.
Ja, genau. Jetzt gibt's Geschenke. Es gab Geschenke. Moment, also wir nehmen jetzt genau am 23. auf. Jetzt gibt's noch Geschenke gefühlt, aber wenn der rauskommt, dann gab's schon Geschenke. Aber wir kommen immerhin noch an Weihnachten raus.
Das stimmt, das ist richtig, ja. Es leider liegt noch nicht überall Schnee, da würde ich mich noch drüber freuen. Aber jetzt freue ich mich erstmal, Tim, dass wir uns noch mal hören in diesem Jahr, weil das Jahr ist ja auch schon bald rum.
Ja, das stimmt, das ging verdammt schnell wieder.
Das ging wahnsinnig schnell, oder? Und dann nächstes Jahr, wie lange gibt es dann unseren Podcast schon im Januar?
2 Jahre.
2 Jahre.
Zweijähriges. Krass, oder? Ja, wirklich. Wahnsinn. Und endlich haben wir eine gute Ausrüstung.
Ja, genau. Ja, man bastelt sich ja dann mit der Zeit was zurecht, ne? Dann funktioniert das auch. Aber Tim, eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Wir zeichnen jetzt dieses Jahr sogar noch einen Podcast auf.
Ja, das stimmt. Boah, da freue ich mich schon drauf. Muss ich mich auch noch drauf vorbereiten, ehrlich gesagt. Habe ich noch ein bisschen zu wenig gemacht, aber da kriegen wir echt einen Bombengast. Ich weiß gar nicht, womit wir das verdient haben. Aber ja, also das wird hochspannend, hoffe ich zumindest. Ich habe viele Fragen an die Dame schon verraten. Es ist eine weibliche Person. Mhm. Ja, und der soll dann auch direkt quasi im neuen Jahr, am 9.1. müsste es dann sein, als nächster Podcast erscheinen.
Ja. Also ich bin auch mal gespannt. Wird sicherlich ein tolles Gespräch werden. Also wirklich ein spannender Podcast, in dem man auch wirklich mal reinhören kann. Wobei heute der Podcast auch ziemlich spannend ist, muss ich sagen.
Ja, weil wir zwei auch alleine jetzt noch reden dürfen und keinen Gast haben. Das ist natürlich auch sehr spannend für unsere Zuhörer.
Ja, weil heute wollen wir nämlich mal über die Themen reden. Und zwar, wenn man im Film immer einen Hubschrauber sieht, dann kommen da manchmal Sachen drin vor, wo wir Piloten denken, na klar, ist logisch, ja. Und da gibt's natürlich ein paar ganz tolle Szenen, nicht nur aus Hollywood, sondern aus auch ganz vielen alten und neuen Serien und Spielfilmen und so weiter, über die sich Tim und ich mal unterhalten wollen. Ein paar von euch haben uns auch Material geschickt, wo sie Fragen zu haben. Passt das? Geht das? Und wir haben eben gerade auch schon über so ein paar Szenen gesprochen, wo ich einfach gedacht habe, die kannte ich noch nicht, aber ist ja interessant, dass sowas mit einem Hubschrauber theoretisch möglich ist.
Ja, total. Und wo du es gerade wieder sagst, mir fallen immer mehr Szenen ein. Also weil es ist eigentlich total krass. Also in fast jedem Actionfilm hast du mittlerweile eine Hubschrauber-Szene.
Ist ja auch toll. Hubschrauber, was Tolles, gehört dazu.
Ja, auf jeden Fall. Also ich will mich nicht beschweren, ich sag's ja nur. Aber da sind mir auch so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich sagen würde, nee, das ist jetzt aber nicht so wie in Wirklichkeit.
Willst du direkt mit einer Szene anfangen, was dir so gerade durch den Kopf geschossen ist?
Ich habe ein paar aufgeschrieben. Die mir gerade durch den Kopf geschossen ist, die habe ich mir nicht aufgeschrieben, deswegen sage ich hier direkt.
Okay.
Der Tag, an dem die Erde stillstand, war das, glaube ich. Oder The Day After Tomorrow war es nicht. Das ist ja mit Tom Cruise so ein Actionfilm. Ich meine, es ist der Tag, an dem die Erde stillstand, wo auf einmal eine neue Eiszeit über die Erde hereinfällt. Und da fliegen auch 4 große Transporthubschrauber, irgendwelche Sikorskis oder so, quer durch die Staaten Richtung diesem schon eingefrorenen New York oder was es ist. Mhm. Und die stürzen einfach stumpf im Flug ab.
Als diese Kältewelle kommt, ne?
Genau, als die Kältewelle kommt, weil die von jetzt auf gleich einfach zufrieren. Und im Film heißt es, dass die Hydraulik komplett ausgefallen ist, weil die eingefroren ist. Mhm. Jetzt ist es fraglich, ne? Was denkst du, was würde, also ich weiß es jetzt selber nicht, aber aus dem reinen Bauch raus, was würde zuerst einfrieren, der Sprit oder die Hydraulik oder das Öl?
Also das kommt ja drauf an, wie das Zeug gemischt ist. Die fliegen ja nicht mit Jet A1, sondern beim Militär haben die Jet B oder Jet Schieß mich tot oder da haben die diese Adjektive noch mit drin.
F-34.
Ja, irgendwie sowas, ja. Deswegen, ich kann es dir leider nicht sagen, wann der Sprit einfriert und ich weiß auch nicht, wann die Hydraulikflüssigkeit einfriert. Das wäre aber mal eine spannende Frage an die Technik.
Ja, dann könnt ihr sich mal wieder mit ein bisschen was beschäftigen, meinst du theoretisch. Aber also, dass die Hydraulik einfriert, ne? Ja, klar, das kann passieren bei, was weiß ich, 0 Kelvin. Aber ich glaube, dass zuerst der Sprit frieren würde oder zumindest ausflocken würde, dass er nicht mehr funktionieren würde.
Ja, dass er einfach den Kraftstofffilter verstopft.
Ja.
Das wäre das Erste. Und dann gehen natürlich die Triebwerke aus, wenn da die Flocken im Kraftstofffilter drin hängen, dass dann die Triebwerke ausgehen. Und aber dann, auch diese Kältewelle ist ja, naja.
Naja, komm, so es gab schon mal eine Eiszeit, warum denn nicht?
Ja, aber nicht, ja, das schon, aber dann wurde es halt einfach kälter mit der Zeit und da kommt es ja wie so ein Windstoß, ne?
Ja, ja.
Fupp, alles ist tiefgefroren, aber richtig tiefgefroren.
Aber was ich daran spannend fand, das ist vielleicht auch eine Überleitung gleich zum nächsten Ding. Dadurch, dass die Hydraulikleitungen dann eingefroren sind und alles andere am Hubschrauber, haben die Rotoren gestoppt und das Ding ist einfach zu Boden gefallen. Mhm. Und am Boden ist es dann durch den Schnee gerutscht und die sind dann noch ausgestiegen und sind dann erfroren. Also die sind nicht beim Absturz gestorben, die Insassen, sondern sind durch die große Kälte dann erfroren. Und das war dann wieder so was, wo ich gedacht habe, okay, jetzt sind wir wirklich unrealistisch, wenn ein Hubschrauber vom Himmel fällt, auch wenn es in den weichen Schnee ist, da bleibt trotzdem nicht viel über.
Das stimmt, das ist richtig. Also was lernen wir daraus? Mehr Capri und mehr Robinson 22 fliegen, die haben nämlich keine Hydraulik. Ganz einfach. Edge. Immer im Schneesturm bei so Kältewellen nie Hubschrauber mit Hydraulik nehmen. Ja, aber stimmt schon. Also wenn so ein Hubschrauber runterfällt, und das ist das große Problem, das werde ich auch gerne von Passagieren gefragt, wenn die so eine Tür mal anfassen, die sich denken so, oh, das ist aber nicht dünn, ne? Und wackeln damit so mal ein bisschen hin und her. Wenn man jetzt so eine Robinson nimmt, da sage ich, ja, das ist einfach nur eine aerodynamische Verkleidung. Wenn wir mit irgendwas zusammenstoßen da oben, dann ist das Thema sowieso vorbei, weil dann fallen wir runter. Es ist nicht wie im Straßenverkehr, wo man zweidimensional ist. Wenn deiner rein crasht, dann hoffst du, dass du den Crash überlebst, aber du fällst nicht runter und beim Hubschrauber fällst du halt runter, ja. So dick kannst du das Zeug gar nicht machen, weil dann wird es zu schwer, das schaffen die Triebwerke wieder nicht und. Das ist ja ein Rattenschwanz.
Ja. Obwohl, tja, da gab es auch mal irgendwas mit Arnold Schwarzenegger oder war das Demolition Man, wo auch so ein Auto dann durch die Luft geflogen ist und innen mit Schaum ausgesprüht wurde und dann aufgeschlagen ist und dann konntest du da unverletzt aussteigen, weil du quasi einfach nur in diesem Schaum geschützt warst. Aber okay, jetzt driften wir wirklich ab.
Dann könnte ich wieder mit meinen Galileo-Aufnahmen anfangen, wo wir Vasen in Luftpolsterfolie aus dem Hubschrauber geschossen haben. Dann sind wir da aus der gleichen Ecke raus, ja. Siehst du mal. Ja, spannende Sache. Mir gehen natürlich auch unheimlich viele Szenen durch den Kopf. Ich weiß gar nicht, mit welcher ich anfangen soll. Fangen wir mal mit einer an. Eine ganz besondere hebe ich mir für später auf, aber fangen wir mal mit einer aus James Bond an. Ich weiß leider den Namen des James Bonds gar nicht mehr. Und zwar, da hat er ein Eichhörnchen oder da gibt's ein Eichhörnchen von den Bösen. Die kippen so die Nase nach vorne, dass praktisch die Rotorscheibe so richtig stark nach vorne geneigt ist. Und normalerweise ist es ja so, wenn ich die Nase runternehme, verliert der Hubschrauber in dem Moment an Höhe. So. Mache ich also nichts, geht's einfach nur stumpf nach unten. Das heißt, wenn ich das direkt über den Boden mache, schlage ich sofort in den Boden ein. Oder ich muss am Pitch kräftig ziehen, dass ich einfach durch die Vorwärtsfahrt den Hubschrauber in dieser Lage halte. So, aber dann fliegt er natürlich super schnell irgendwann vorwärts. Und irgendwann, wenn ich nicht mehr länger am Pitch ziehen kann, dann fällt er dann runter oder ich muss nach oben wegsteigen. Und da war das so, da ist er auf einem Markt. Der kippt aus dem Schwebeflug den Hubschrauber die Nase nach vorne und fliegt so ganz langsam in Schrittgeschwindigkeit so, dass die Rotorblätter, wie diese Rotorscheibe eben so ist, da am Markt alles häckselt und die gehen bis zum Boden und wie so ein großer Ventilator da praktisch durchgeht, aber eben in Schrittgeschwindigkeit. Und da muss ich halt leider sagen, das funktioniert aerodynamisch nicht.
Nee, aber ich sage, das ist der Morgen stirbt nie.
Ja, das kann gut sein.
Ich meine, mich daran erinnern zu können. Also ich kann mich an die Szene erinnern und ich meine, es war der Morgen stirbt nie mit Pierce Brosnan. Und genau zu dieser Szene hat mir mal eine ältere Dame, und ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal erzählt, eine Frage gestellt, als wir mal Static Display an der Köln Arena standen.
Mhm.
Und da ging es nämlich auch los mit im Falle einer Zombie-Apokalypse. Ich habe das da mal im Film gesehen, dass sie mit dem Hubschrauber den nach vorne anstellen können und dann alle zerhäckseln. Ja, der musste ich damals auch schon die Illusion nehmen, dass wir sie im Falle einer Zombie-Apokalypse mit dem Hubschrauber so beschützen können. Aber ja, das funktioniert nicht, da hast du recht.
Und das Problem ist an der ganzen Geschichte ist ja auch, es ist ja nicht nur die Aerodynamik, die da eine Rolle spielt, sondern die Rotorblätter, die alles klein häckseln, die einfach dabei unweigerlich zerstört werden, weil man sieht ja schon, wenn ein Hubschrauber irgendwas Kleines auch nur berührt, hat man sofort irgendwie eine Kerbe drin, eine Ablösung und das bei diesen G-Kräften ist halt einfach, oder Zugkräften, die da auch drauf sind, funktioniert auch nicht. Ist der Hubschrauber auch sehr schnell Schrott.
Zumindest bei den modernen Hubschraubern. Bei einer Bell UH-1D, die macht noch ganze Straßenschilder platt und Palmen, aber ja, bei den modernen Hubschraubern, da gab es doch auch, ist jetzt auch schon wieder mehrere Monate her, wahrscheinlich schon wieder ein Jahr, ich glaube, das war ein Hubschrauber vom ADAC, ne, der irgendwo in Süddeutschland oder so was mitgenommen hat und dann mit auch ein paar zerdepperten Blättern gelandet ist.
Ja, das kann sein.
Kannst du dich daran erinnern?
Ich glaube, da war mal irgendwas, ja.
Ja, also das finde ich immer faszinierend. Ja, die gehen relativ schnell kaputt, auch ne, bei hier Glasfaser und alles Mögliche und Kohlefaserstoffe, die da drin sind, GFK. Aber ich finde es immer trotzdem faszinierend, wenn die kaputt sind und zerfleddert sind, wie viel Auftrieb die trotzdem noch erzeugen können.
Ja, ich glaube, ich weiß, welchen Vorfall du meinst. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Der hatte, glaube ich, an allen vier Blättern auch was ganz ordentlich abgekriegt, ja. Richtig, ja, also das muss man echt sagen. Und da gibt es ja auch viele, viele YouTube-Videos, wenn Hubschrauber irgendwas berühren und dann hört man so ja, und die landen dann und wie das aussieht und dass das überhaupt noch gehalten hat. Und das ist dann schon krass. Das ist schon, da gebe ich dir recht, ja. Deswegen haben ja manche Hubschrauber auch nur ein Rotorblatt, damit man näher an die Felswand kommt.
Das hast du aus Medicopter 117, oder?
Das kann sein. Nein, ich weiß es nicht. Der ist ja so old, alt, der Witz, ja. Tja. Was fällt dir noch ein?
Wenn du das jetzt nicht gesagt hast, dann gehe ich nochmal auf das Stoppen der Rotoren zurück. Das war auch, glaube ich, eine Frage, die uns geschickt wurde.
Tolle Geschichte. Nee, das war eine andere Geschichte, aber das mit dem Stoppen der Rotoren, oder? War das eine Frage?
Erzähl's auf jeden Fall.
Ja, genau. Und ich gucke mal, ob es in der Zeit...
Es gibt ja das A-Team als alte 80er-Jahre-Serie. Ja. Früher immer geguckt.
Ja, doch.
Immer das war super gefunden.
Genau, richtig.
Ja. Und es gab ja dann vor mehreren Jahren diesen neuen Film, auch mit den alten Charakteren logischerweise. Und da sind sie Hubschrauber geflogen. Einer von den Jungs ist ja, der kann ja alles fliegen, was eine Turbine hat, so gefühlt. Und die sind von einer Wärmesuchrakete abgeschossen worden oder sollten abgeschossen werden. Und da ist der Pilot auf die Idee gekommen, er macht einfach das Triebwerk aus, dann wird es ja kalt, die Rakete findet die nicht mehr, hat im Film auch super geklappt, aber dabei hat der Rotor komplett gestoppt in der Luft. Und dann sind die halt runtergefallen, dann hat er einfach das Triebwerk wieder angemacht und bevor die auf dem Boden aufgeschlagen sind, konnten sie ganz normal weiterfliegen, weil der Hubschrauber dann wieder Drehzahl hat und die Wärmerakete halt ganz woanders eingeschlagen ist. Ist eine schöne Idee.
Ich finde die gut.
Taktisch schlecht. Es hat den einen Haken, also wenn man so ein Triebwerk ausmacht und mal guckt, wie warm das dann noch ist, wenn man es ausgemacht hat, glaube ich, ist eine Rakete egal, ob das 800 oder 500 Grad sind. Das ist immer noch wärmer als alles andere in der Umgebung. Also von daher weiß ich nicht, ob das schon mal funktioniert hätte. Wo ich mir aber sicher bin, was nicht funktioniert, dass der Rotor wirklich anhält und sollte er doch in der Luft irgendwo anhalten, dass er dran bleibt.
Ja, und geschweige denn, dass man ihn dann danach wieder starten kann.
Ja, also die würden einfach abknicken wie Streichhölzer.
Genau, das ist ja das Problem, wenn man die Autorotation zu spät einleitet, ne? Dass einfach der Konuswinkel immer größer wird. Irgendwann klappen sich die Blätter nach oben. Das passiert so meistens schon so bei 80% Drehzahl, je nachdem, was für ein Hubschrauber das ist. Und dann, ja, war es das.
Ja. Ja, das ist für Laien, wie kann man das erklären? Dadurch, wenn sich der Rotor dreht und dann das Gewicht des Hubschraubers, der Auftrieb auf die Rotorkreisfläche wirkt, dann ist das wie beim Fahrradfahren. Wenn ich ein Fahrrad mit einer gewissen Geschwindigkeit fahre, dann stabilisiert sich das selber. Und so ist das dann auch mit den einzelnen Rotorenblättern. Wenn die sich dann im Kreis bewegen, dann haben die eine so starke Fliehkraft, dass die Kraft, die von unten dagegen wirkt, einen Widerstand hat und das erstmal hochdrücken muss. Gegen eine bestehende Kraft. Aber wenn die Blätter stehen, dann gibt es diese Fliehkraft nicht mehr und dann ist die Kraft, die von unten gegen das Blatt wirkt, wenn so ein Hubschrauber nach unten fallen würde, so hoch, dass die Blätter einfach abknicken.
Das kann man ganz gut testen, aber Vorsicht, da kann man sich auch böse bei verletzen. Wenn man bei 150 km/h auf der Autobahn mal das Fenster aufmacht und dann mal ganz plötzlich seinen Arm raushält und nicht damit rechnet, wie viel Wind draußen ist, dann wird man merken, dieser Arm wird nach hinten weggerissen. So, kann man sich, wie gesagt, böse bei verletzen.
Also deswegen. Ja,
dann aber das ist der gleiche Effekt, ja.
Die Schmerzensgeldklagen bitte direkt an Andreas für die bitte abgerissenen Bänder und Sehnen.
Ja, da muss man mal aufpassen, weil das hat, wenn man zum Beispiel mit Hubschraubern fliegt, die keine Türen haben oder wo man die Türen rausgenommen hat im Sommer, wenn es warm ist zum Beispiel. Und dann hat man irgendwie einen Flugschüler, der seine erste, zweite, dritte Stunde hat irgendwie und man geht mal raus vom Flugplatz weg und fliegt ein bisschen schneller und der denkt sich, ach cool, ich halte jetzt mal, weil er gerade nicht fliegen muss, sondern ich mal kurz fliege. Ich halte mal kurz meinen Arm raus, weil ich will mal spüren, wie viel Luft da ist und dann auf einmal so merkst du, wie der Arm nach hinten weggerissen wird, weil die einfach nicht damit rechnen, wie stark dieser Luftzug doch bei diesen Geschwindigkeiten ist, ja. Und deswegen, also aufpassen, Vorsicht, da kann man sich wirklich böse bei wehtun, aber das wäre der gleiche Effekt.
Oh yeah. Ja.
Was auch spannend ist, gibt's auch eine James Bond-Szene zu, und zwar, oder gibt's ganz viele Szenen zu, also sei es fliegend oder stehend mit einem Hubschrauber durch einen Tunnel. Mhm. Konnte ich bis jetzt noch nicht ausprobieren. Also erstmal braucht man natürlich einen Tunnel, der natürlich nicht nur so breit ist wie der Hubschrauber, weil wie man weiß, wir brauchen einfach links und rechts ein bisschen Platz. Es geht nicht anders. Und auch nach oben und nach unten. Das heißt, das muss wirklich ein Riesentunnel sein, in dem man praktisch fliegen kann. Und dann wird man das Problem haben auch, dass in dem Tunnel die Luft anfängt zu rezirkulieren. Also sprich, der Hubschrauber bläst wie ein Ventilator die Luft nach unten. Die zirkuliert einmal um den Hubschrauber außen seitlich drumherum, kommt von oben wieder in den Rotor. Und dann kann ich das Problem bekommen, dass ich mein eigenes Wirbelringstadium erreiche. Das heißt, die Luft, die ich gerade unten weggeblasen habe, wird oben wieder angesaugt und der Hubschrauber fällt praktisch runter. Das kann einem auch außerhalb eines Tunnels passieren, sozusagen. Das wäre also zum Beispiel ein Effekt. Aber so ein Hubschrauber durch einen Tunnel fliegen ist unfassbar schwierig, weil so einen großen Tunnel wüsste ich gar nicht.
Ich habe da mal ein Video aus Rio de Janeiro, meine ich, gesehen, wo das einer, was, eine MD-500 oder so.
Aber was muss denn das für ein Tunnel gewesen sein?
Ich mein, breiter, aber auch ein wahnsinniger Pilot. Also, ja, nee, der war gar nicht so hoch. Also, nee. Ich glaube auch, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit behältst, dann kriegst du das Problem der Rezirkulation nicht. Und was ich mich auch frage, ja, ich habe mich schon mal gefragt, wenn ich jetzt in einer Halle, die relativ niedrig ist, einen Hubschrauber anlasse und ich heb ab, zieht der sich an die Decke? Also, weißt du, meine Vorstellung wäre, dass der ein Vakuum über sich erzeugt, weil er so viel Luft wegzieht, dass gar nicht so viel nachrezirkulieren kann, dass er sich dann so an die Decke so ranzieht.
Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Da bräuchtest du wahrscheinlich einen kleinen Raum. Also ich würde es auch gerne mal probieren, in der Halle zu hovern, die nicht groß, aber ausreichend groß ist. Einfach um zu merken, ab welcher Größe einer Halle hättest du dieses Problem mit deinen eigenen Rezirkulationen. Ja? Hm. So eine Messehalle in Köln, glaube ich nicht, dass da viel rumkommt. Die ist einfach zu groß. Ja. Tja, spannende Frage. So. Ja,
vielleicht haben wir einen Sponsor. Sponsor mit Hubschrauber und Halle.
Ja, genau, richtig so. Und dann gab es bei dieser einen James-Bond-Szene, an die ich jetzt als erstes gedacht habe, gar, der fliegt nicht nur durch den Tunnel, sondern der hat auch noch einen Rollstuhl vorne aufgepickt, wo jemand drin sitzt.
Weiß ich auch. Ich glaube, der ist mit Roger Moore, ne?
Richtig, ganz genau. Ja. Der ist mit Roger Moore. Hat er einen Rollstuhl mal eben so mit der Kufe so tsching, so vorne aufgesetzt. Das wäre auch ein Problem, weil wir einfach, wenn man vorne rechts oder links, ganz egal, auf der Kufe ein so hohes Gewicht von einem Rollstuhl plus nochmal die Person darin dahin machen würde, würde man total aus dem Schwerpunkt des Hubschraubers rausfallen und schon gar nicht mehr so schön gerade fliegen können. Das heißt, die Maschine würde wahrscheinlich auch eher abstürzen. Ja, vor allem, wenn der Pilot alleine drin sitzt, dann hast du vorne rechts beide auch noch, dann kann man die Maschine nicht mehr oben halten. Die kippt dann einfach vorne rechts runter sozusagen. Aber der hat ihn ja ganz lässig plupp in irgendeinen Schornstein fallen lassen. Wie man das halt so macht.
Ja. Ah, Mist, ich kenne die Szene genau. Ich weiß genau, welche du meinst, aber ich weiß auch nicht mehr, wie der Film heißt. Schade.
Wir haben ganz sicherlich Zuhörer, die das jetzt ganz genau wissen.
Ja, aber ohne Scheiß, ne? Also bis zum 21., 22. James Bond, die kannte ich alle auswendig. Aber ich habe es auch lange nicht mehr gesehen. Leider hat es mir Daniel Craig so ein bisschen versaut, muss ich ehrlich sagen. Ich finde
gebe ich dir recht, toll. Bin ich total bei dir. Aber gut. Naja, so ist es halt gewesen jetzt. Was fällt dir noch ein?
Was fällt mir noch ein? Ich habe jetzt kürzlich Fall Guy gesehen. Fall Guy ist der Kinofilm, ich bin bei diesen 80er-Jahre-Serien hängen geblieben. Eben A-Team, jetzt Fall Guy, besser bekannt unter Ein Colt für alle Fälle. Mhm. Damals eine Serie in den 80ern mit Colt Seavers, der in dem Vorspann, und das war die Folge, die ich immer sehen wollte, siehst du, ich war damals auch schon Hubschrauber versaut, da fährt er mit einem Auto einen Highway entlang an der Klippe, fährt geradeaus, da fliegt ein Jet Ranger mit einer langen Strickleiter drunter und er kriegt die Strickleiter zu greifen und fliegt dann weiter am Hubschrauber an der Strickleiter. Und das finde ich eine Wahnsinnsszene, weil wir, wenn wir hier über die 80er sprechen, ne, Anfang der 80er, dann ist das nicht gefaked. Dann gab es da irgendeinen Irren, okay, der hat wahrscheinlich hinten einen Fallschirm drin gehabt. Aber trotzdem ist da ein Bekloppter mit einer Strickleiter unterm Jet Ranger geflogen und hat gewartet, dass von hinten ein Auto über eine Klippe springt und ein Typ da raus springt, der sich dann an die Strickleiter hängt. Mega.
So einen musst du erstmal finden.
Ey, das ohne Scheiß, ne? Also wenn man nicht weiß, was da so alles hintersteckt an Timing und allem drum und dran, sieht man das und denkt so, ja, cool. Aber wie krass die drauf gewesen sind, sowas zu machen. Also wenn Tom Cruise heute sowas bei Mission Impossible macht, dann gibt's da 48 Reportagen drüber, wie cool dieser Typ ist. Und da war es einfach so eine Szene im Vorspann.
Tja, siehst du mal. Wir haben noch eine Mail bekommen, da ging es um eine Szene. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe mir die Szene angeguckt, und zwar um den Film Everest. Und da fliegen die mit einem Eichhörnchen, wollen sie dann zum Bergplateau hochfliegen. Und ja, da wird dann zumit geschrieben, da der Tim doch gerade erst im Gebirge geflogen ist, wäre das doch ganz passend. Aber ich weiß nicht, ob du die Szene kennst.
Ich glaube, ich kenne wirklich den Film, wenn es da so um zwei rivalisierende Typen geht, die dann da hoch wollen. Einer stirbt dann auch dabei, soweit ich das weiß. Wer den noch sehen will, ich sage nicht, wer stirbt. Nein, ich glaube, ich habe den Film gesehen, und die fliegen halt nicht, die können halt nicht hoch aus Wettergründen und aus Leistungsgründen, aber die fliegen halt immer zu diesem obersten Basislager.
Ja.
Und das machen die ja heute auch noch so. Da müssten wir vielleicht mal den Gerold Biener einladen, der halt viel am Everest Rettung geflogen ist mit einem Eichhörnchen.
Ja, also es ist wirklich so, weil man muss, wenn man mit so einem Eichhörnchen hochfliegen will, egal mit welchem Hubschrauber, je leichter man ist, umso höher kommt man. Und am 14. Mai 2005 zum Beispiel hat ein Testpilot von Airbus einen Höhenrekord aufgestellt. Der ist mit einer AS-350 auf 8.848 Meter gelandet. Das war damals da oben. Und dann auch wieder runter. Und das ist schon unfassbar hoch für einen Hubschrauber. Und das ging auch nur, weil der alles rausgeräumt hat, was da irgendwie Gewicht drin hat. Alles raus, so viel wie es geht raus. Weil nur wenn man leicht ist, schafft man überhaupt. Naja, noch nicht mal annähernd so eine Höhe. Normalerweise, das war halt einfach...
Ja, du musst in dem Moment die richtigen Aufwinde haben. Also du musst unfassbar gut in Wetterkunde vorher sein, dass du genau siehst, wo sind die Aufwinde, wie tragen die mich da hoch, wie nutze ich am besten das Bodenpolster am Anflug aus. Da muss so viel zusammenspielen. Es darf nicht zu wenig Wind sein, es darf nicht zu viel Wind sein. Das ist schon, da spielt sehr viel zusammen, dass sowas funktioniert. Weiß auch nicht, ob sowas erstrebenswert ist. Aber wie du sagst, was ich auch faszinierend finde, ist, dass man da wirklich auf 100 Gramm achtet. Also da guckt man, ist jetzt das zweite Funkgerät notwendig? Oder muss ich jetzt unbedingt auch noch die Tür mitnehmen und die hintere Sitzbank sowieso raus? Und was da alles rausgerissen wird, wo du da am Ende sagst so, da waren die 2 Kilo jetzt nochmal nötig. Aber wenn man sieht, wie viel 2 Kilo ausmachen können an der Leistung im Grenzbereich, das ist schon krass, finde ich. Also ich finde das ja bei uns schon manchmal krass, ob einer mehr oder weniger mitfliegt. Also da hast du teilweise im Sommer, wenn vollgetankt ist, keine Chance zu starten und steigt dann, selbst wenn dann nur eine 50-Kilo-Person aussteigt, kommst du auf einmal ohne Probleme weg.
Ja, so ist es. Da werde ich ja auch manchmal drauf angesprochen, und das hatte ich ja in der einen oder anderen Sache bei mir auf dem Instagram-Kanal schon mal erzählt. Wenn man dann einfach, keine Ahnung, zu viel Sprit dabei hat und auf der Klinik steht, ein schwerer Patient oder in einem Waldloch irgendwo, schwerer Patient, und man kommt nicht raus, dann lässt man einen da und holt den entweder auf der anderen Seite vom Wald ab, wo ein Feld ist, wo du wenigstens wieder flach starten kannst. Einfach nur, damit es funktioniert. Also es machen ein paar Kilo, machen doch eigentlich schon aus. Ja. Und deswegen haben wir auch keine Praktikanten normalerweise mit dabei, weil eben jedes Kilo Gewicht hier entscheidend sein kann und wir eben dann, ja, jeder zusätzliche Gast an Bord uns dann einschränken würde. Tja. Ja, und vor allen Dingen, du hast ja auch in der Höhe das Problem, ich hatte es nur mal gehört, angeblich wäre ihm dann beim Runterfliegen der Ofen ausgegangen, also das Triebwerk ausgegangen, und er wäre ein Teil dann autorotiert. Aber dahingestellt, ob es so stimmt oder ob es so nicht stimmt, ich weiß es nicht. In der Höhe autorotieren ist halt auch wahnsinnig schwierig, weil einfach die Luft so dünn ist. Du musst deine Drehzahl irgendwie halten. Jetzt hast du aber das Problem, du bist ja total leicht. Du hast kein Gewicht. Also eigentlich alles andere als optimal, damit du deine Drehzahl irgendwie wieder hochkriegst, ja. Also, ja, das sind schon spannende Probleme, wenn man sowas ausprobiert.
Ja, das ist aber auch, das war bestimmt ein Franzose, der das gemacht hat, oder?
Ja, na klar.
Ja, ich will jetzt kein Bashing betreiben, ne? Aber natürlich ist dem da zusätzlich noch das Triebwerk ausgegangen. Er ist nicht nur der Held, so er ist der Superheld.
Also es gibt auf YouTube gibt's einen Film dazu. Ich habe den nicht gesehen. Aber World Record Mount Everest AS350B3 Landing, sehe ich hier, heißt der. Ja, kann man sich ja mal angucken, wer es denn möchte.
Also für mich ist der Star das Eichhörnchen wie immer.
Eben. Das Eichhörnchen ist einfach ein toller Hubschrauber. Richtig. Golf, GTI, Turbo, weiß ich nicht was. So ungefähr. Tja, was haben wir noch im Angebot? Was mir noch einfällt, ist, da hatte ich das vorhin kurz mal angedeutet, eine Szene mit dem Medikopter 117. Da kommen die auf die Idee, mit einer Seilwinde ein Auto aus dem Graben zu ziehen.
Das ist verboten. Das ist zu schwer. Das habe ich gehört.
Nein, ziehen, nicht hochheben, ziehen.
Ach, ziehen, okay. Aha, ziehen. Jetzt muss man wieder berechnen, wie viel Gewicht dann. Aber ziehen ist auch, schräg ist auch doof für eine Winde.
Ja,
ne?
Ist alles doof, weil du hast ja, du überschreitest ja auch, also an der Winde kannst du nicht einfach ziehen und zerren, wie du willst, sondern du hast ja einen gewissen Winkel, in dem du da dran ziehen darfst. Ne? Dann die Gewichte und gleichzeitig, da wirken solche Kräfte auf diese Winde und auf diesen Hubschrauber eben auch, dass man sich damit selber ganz leicht zum Absturz bringt und damit zieht man kein Auto aus dem Graben. Also das kann ich mir nicht vorstellen und das war für mich auch so unrealistisch, diese Szene, wo ich gesagt habe, nein.
Da gibt's, glaube ich, ja, da, also das jetzt Medikopter 107, da hat's natürlich funktioniert im Film oder in der Serie, gehe ich fest davon aus.
Guck sie an, dann weißt du es.
Ist vor ein paar Jahren war auch immer so ein Video auf Instagram und so, was viral gegangen ist, wo die versucht haben, ich glaube, es war auch ein Jet Ranger, ein Boot abzuschleppen.
Ach ja, ja, genau.
Was auch richtig in die Hose gegangen ist. Ganz das war ein genau. echtes und so Video.
Ne? Ja,
und
das war echt,
da sieht man, genau. wie es endet, wenn man es versucht. Nicht gut.
Ja. Richtig, ja, weil man sich an einem Angelpunkt so richtig einhakt und festhakt und dann den Hubschrauber nicht mehr frei bewegen kann und dann fällt die Kiste runter. Das ist ein sehr schöner Vergleich mit diesem Jet Ranger, der versucht, so ein Boot abzuschleppen und dann dabei selber abstürzt, ja, genau. Und das Boot war definitiv leichter als das Auto.
Ja, ja, und auf Wasser, also ne, da ist kaum Widerstand. Und da sind wir halt im Bereich Dynamic Rollover.
Mhm.
Nicht so klassisch, aber schon vom eigentlichen Sinn her kann man das damit vergleichen.
Tja, dann wird auf Hubschrauber immer unheimlich gerne geschossen.
Da wird unheimlich gerne geschossen. Kann ich genauso, ist ständig bei uns im Dienst.
Ja, bei dir ist ja nochmal was anderes. Weißt du? Ja, da wird unheimlich gern geschossen und dann sind überall Löcher drin und so weiter. Also bis zu einem gewissen Grad geht das auch. Dass man, wenn man auf Hubschrauber schießt, bitte nicht nachmachen, auch nichts für daheim, um Gottes Willen, ich will hier niemanden dazu so einen Scheiß anstiften. Aber also es gibt wirklich Sitze, die sind extra schussfest, Helme, die sind schussfest, auch Rotorblätter halten so einen Schuss aus, dass da ein Loch drin ist, da sind wir wieder bei der Haltbarkeit der Rotorblätter. Aber es geht mehr darum, dass wenn man auf so ein Ding schießt mit einer normalen Pistole, in Hollywood explodiert so ein Ding dann immer gleich, bam, ein riesen Feuerball. Das, nein, funktioniert auch nicht, wenn ich den Tank treffe. Oder wenn man den Tank treffen sollte, dann kommt da auch richtig viel Sprit raus. Aber in den meisten Filmen muss das ja sehr lange dauern, damit die Dramatik lange anhält. Das heißt, dann tröpfelt das nur raus. Also wenn da ein Loch drin ist, ist da ein Loch drin, dann läuft das halt einfach so raus. Das haben wir ja in unserer Simulator-Session gehabt, ne? Bumm, ja. Ein Loch im Tank, haben wir ja gerade was zu erzählt. Und das kann man dann auch nicht mit einem Tuch stopfen. Auch das ist alles ein bisschen schwierig. Auch dann läuft es weiter raus. Also da gibt es auch tolle Schussszenen und tolle Sachen. Und Kerosin brennt gar nicht so toll. Ist ein Abfallprodukt von Diesel.
Genau. Ne? Man denkt immer so, Kerosin, boah, das ist ja bestimmt noch viel schneller zu entzünden als Diesel oder Benzin. Also Gerüchte sagen, dass ein alter Pilot von uns aus Demozwecken gerne mal bei jungen Piloten eine Kippe im Sprit ausgedrückt hat.
Bitte nicht nachmachen.
Genau, diesmal gehen dann die Beschwerden an mich. Nee, also das würde ich jetzt auch nicht versuchen, aber der Flammpunkt liegt wirklich so extrem weit oben von Kerosin, deutlich über dem von Benzin und Diesel. Das ist echt schwer. Aber wo du sagst mit dem Beschießen, wir hatten ja früher unsere 155 und unsere BKs und die ganz alten BKs, die waren richtig schwer, weil die hatten auch noch schusssicheren Unterboden.
Mhm.
Und schusssichere Sitze, wie du sagst, und so weiter und so fort. Und da hatten wir auch nochmal Platten für, die man drauflegen konnte. Also da waren wir ausgerüstet wirklich für Großkaliber.
Mhm.
Heutzutage hat man, was hat man heute noch? So ein Self-Sealing-Tank, also ein Tank wie so ein Autoreifen, der sich selber wieder versiegelt, gefühlt, dass der noch ein paar Kilometer aushält. So gibt's das jetzt auch bei Tanks, wenn da ein Schuss reingeht oder wenn der durch irgendwas durchdrungen wird, dass das so eine gelartige Masse ist, die das erstmal wieder zusetzt, dass man halt auch noch sicher irgendwo hinkommt.
Tja, siehst du, Hollywood. Was fällt dir noch ein, Tim?
Boah, hubschraubermäßig, was fällt mir noch ein? Ja, der Klassiker ist ja immer Airwolf, ne?
Aha. Das
Airwolf. Genau. Alles fängt mit Airwolf und hört mit Airwolf auf. Huckleberry Hawk. Das ist auch, also jetzt mal kurz vom Hubschrauber weg, ne? Wer hat den Typen denn erfunden, bitte? Ey, überall sind die Hubschrauberpiloten. So richtig coole Typen. Ich meine, cool war der auch. Den konnte ja nichts aus der Ruhe bringen. Aber der hat gelebt irgendwo an einem Bergsee in einer Holzhütte und hat da Cello gespielt. Das ist ja schon mal total absurd, dass dieses ganze Konstrukt an sich. Aber dass der Typ dann so ein Mach-5-Hubschrauber fliegt, der in einer halben Stunde aus den Staaten irgendwo in Moskau war. Ich weiß nicht. Da ist mir so ein Charakter wie Tom Cruise hier mit Maverick schon ein bisschen näher.
Ja, ne, er hat sich gehalten, dieser Charakter eben bei Airwolf. Und ich glaube, eine dieser Geschichten, die ja bei Airwolf war, ich meine, das war halt nicht nur dieser Sound, der ihm da nicht aus dem Ohr geht, sondern es war halt einfach diese Geschwindigkeit,
ja,
die so ein Hubschrauber fliegt. Das gibt es auch in ein paar anderen Filmen, dass Hubschrauber mit einer unfassbaren Geschwindigkeit auf einmal fliegen können. Tim, was ist denn da das Problem, wenn wir so schnell fliegen würden?
Wenn wir
Warum
so schnell,
geht das nicht?
Ja, also wenn wir so schnell fliegen würden, dann wäre das wahrscheinlich so ähnlich wie ein Space Shuttle. Wir würden einfach durch die Reibung verglühen. Aber das ist auch, wir haben eine gewisse Geschwindigkeit, die wir nach vorne fliegen, wie ein Flugzeug. Ne, sagen wir mal, wir fliegen 500 km/h, dann ist das eine, was wirkt. Aber zusätzlich dreht sich ja noch unser Rotor. Und wenn sich unser Rotor dreht, dann hat das auch eine gewisse Geschwindigkeit. Also wir drehen ungefähr mit 400 Umdrehungen. Dann haben wir einen Durchmesser von ungefähr 11 Metern. Und dann kann man ausrechnen, wie hoch die Blattspitzengeschwindigkeit im Endeffekt ist. Und dann werden wir relativ schnell feststellen, dass wenn wir mit 500 km/h fliegen würden, plus Pi mal Daumen 700 grob geschätzte km/h an der Blattspitze am vorlaufenden Blatt, dann wären wir deutlich im Überschallbereich und wir hätten einen kompletten Strömungsabriss. Also jetzt mal Widerstände und so außen vorgelassen. Aerodynamisch gesehen könnte sich das Ding gar nicht am Himmel halten, weil alles, was im Überschall fliegt, da kehren sich dann auch wieder die aerodynamischen Gesetze um, da würde einfach gar kein Auftrieb mehr entstehen.
Ja, genau so ist es, ne? Da haben wir dann ein Riesenproblem. Und das ist auch das Problem, was viele Hubschrauberhersteller versuchen gerade zu überwinden mit unterschiedlichsten Ideen. Bell macht das ja schon ganz lange irgendwie mit dem Tiltrotor, die dann so eine Mischung aus Flugzeug und Hubschrauber bauen. Einfach, dass man zwar senkrecht starten und landen kann, aber trotzdem so schnell ist wie ein Flugzeug. Man aber trotzdem kein Düsenjäger ist, weil man doch noch mehr Sachen mitnehmen möchte, irgendwie als Transporteinheit. Also da gibt es unterschiedliche Sachen. Und mal gucken, was schneller ist. Das UFO oder der Hubschrauber, der wirklich schneller fliegen kann? Oder ist es doch ein Tesla-Taxi in der Luft oder ich weiß es nicht.
Aber in der Hinsicht finde ich es dann ganz interessant, wenn man sich nochmal verschiedene neue Rotorblätter anguckt oder auch ältere Rotorblätter, wie bei der Lynx zum Beispiel. Mhm. Die Lynx hat auch ganz komisch geformte Rotorblätter an der Blattspitze, wie die H160 zum Beispiel auch. Das hat einfach den Grund, die Lynx ist auch lange der schnellste Hubschrauber der Welt gewesen, weil sie halt eben an den Blattspitzen so konstruiert wurde, dass die in dem Überschallbereich noch funktioniert haben. Deswegen konnten die halt einen Ticken schneller fliegen. Also wenn ihr das nächste Mal Rotorblätter seht und denkt, die sehen aber komisch aus, erinnert euch an uns, was wir euch erzählt haben. Das hat was mit dem Überschallbereich an der Blattspitze zu tun.
Tja, Bei der H160 sind die Blätter übrigens auch anders geformt, aber ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie sich da die Geschwindigkeit verhält.
Das kann ja nur damit zu tun haben, im Endeffekt, dass sie ein bisschen schneller fliegen können und halt wahrscheinlich auch Vibrationen, wenn die in den Überschallbereich geht, dass da halt keine Vibrationen großartig entstehen.
Ja, übrigens, wenn wir jetzt gerade sowieso beim Thema Stuntaufnahmen sind mit Hubschraubern, es gab ja mal, es läuft auch immer noch teilweise, die Serie Alarm für Cobra 11, die ist ja unfassbar alt. Ja, super alt. Also auch da viele Hubschrauber-Szenen, die wurden ja früher von einer Firma gemacht, bei der ich auch mal ein Praktikum gemacht habe. Und das war ja alles noch damals mit dem Luftrecht, Anfang der 2000er. Sehr, sehr einfach. Und witzigerweise war dann das Problem irgendwann, dass dann auf EASA umgestellt worden ist und das Luftrecht war aber noch nicht fertig geschrieben, sodass man dann auf einmal gesagt hat, ihr dürft keine Stunt-Szenen mehr fliegen. Also wenn ein Stuntman auf der Kufe zum Beispiel steht, dann war der auf einmal kein Passagier mehr, sondern ein Task-Spezialist sozusagen. So, jetzt gab es aber nur die Regeln für Passagiere. Ein Passagier wird definiert, der sitzt auf seinem Sitz und ist angeschnallt. Macht ein Stuntman nicht, wenn er auf der Kufe steht. Der ist dann nicht mehr angeschnallt, sitzt nicht auf dem Sitz. So, also konnte man keine Genehmigung mehr erteilen für diese Flüge, für diese Stuntflüge, wo ein Stuntman auf einer Kufe von einem Hubschrauber steht, weil der Task-Spezialist, der war im Luftrecht noch nicht genau beschrieben und ein Passagier war es nicht. So, ja, also auch das war dann irgendwann mal ein Problem. Das muss so um 2013, 14, sowas um den Dreh war das, glaube ich, sowas um den Dreh. Da gab's, das war die Umstellung zur EASA gerade, von JAR auf EASA. Und da gab's dann diese Themen mit dem Stuntman.
Wie hießen die? Heli-Konzept oder noch Action-Konzept?
Action-Konzept war die Firma, die das produziert hatte. Und damals gab es auch zum Beispiel die Firma Rainbow Helicopters. Die hat dann einen Teil der Hubschrauber gestellt. Heli-Konzept oder Action-Konzept hatte damals dann irgendwann einen eigenen Hubschrauber, eine 407. Und das war, da haben sie dann die Heli-Konzept, glaube ich, daraus gemacht, dann eben als der Hubschrauber dann da war. Mhm. Naja, und die ganzen Boos, die es drumherum gab.
Ja.
Die standen dann gerne mal in Mainz und so weiter, da kamen die her, oder MD-500 und was die halt alles dafür benutzt haben. Rainbow Helicopters, das war auch schön. Bin ich auch mal freiberuflich geflogen, war eine lustige Sache.
Rainbow Helicopters kenne ich nur aus Hawaii.
Ach ja, siehst du, passt ja richtig, ganz genau.
Von der Nicole, die jetzt hier Vorsitzende der VAIVA von dieser Vertical Association International.
Oh, das kann sein, das weiß ich.
Egal. Habe ich mal auf der Messe kennengelernt. Ist da mal vorbeigelaufen. Ihr Vice-Präsident, nämlich von Rainbow Helicopters, ist Deutscher.
Ah, okay. Siehst du, da kennst du dich mehr aus in der Ecke als ich.
Ja, reiner Zufall, dass ich die mal kennengelernt habe. Also, kommt zu den Messen, da lernt ihr so verrückte Leute kennen.
Oder Fred North, gell?
Oder Fred North, ja. Dem muss ich auch noch bald schreiben. Der hat gesagt, Anfang Januar soll ich mich melden, dann geht's bald los.
Ja, ihr müsst da noch was, ne? Noch was einlösen.
Wir müssen noch, also ich hab's ihm gesagt, er weiß ich nicht, ob er das noch will. Wir
dürfen ja nicht verraten, was es ist.
Nee, aber er wird's noch schreiben, ich bin mir da sicher, und dann werde ich das sofort einlösen. Aber ich habe jetzt meinen ersten Match beim Mentorship-Programm.
Habe ich auch.
Ich bin gespannt. Ich werde ihm jetzt nach Weihnachten mal schreiben. Ich habe gedacht, vor Weihnachten, bei dem ganzen Stress lassen wir es mal, aber nach Weihnachten werde ich ihm mal schreiben und dann gucken wir mal, wie das weitergeht.
Cool. Ja, ich habe auch einen, bin ich mal gespannt. Mit dem habe ich schon Kontakt aufgenommen. Erzähle ich mal in Ruhe, wenn es soweit ist.
Ja, sehr gut.
Siehst du mal. Ja, unrealistische Helikopter-Szenen. Es gibt einfach so, so viel. Und ich glaube, wenn man sich als Pilot sowas anguckt, das ist manchmal auch ein bisschen schwierig, weil man dann nicht so verfällt wie jemand eben, der damit null Berührungspunkte hat und für den das natürlich alles realistisch ist. Und dann für den Hubschrauberpiloten, der denkt sich nur, ja, ist klar. Und dann hält man es entweder aus oder man sagt, komm, können wir was anderes gucken? Das ist jetzt dann doch ein bisschen zu viel. Oder wie ist das bei dir?
Da muss ich sagen, das finde ich im Großen und Ganzen eigentlich immer schon ganz gut, muss ich sagen. Also es gibt wenige Szenen, wo ich sage, boah, das ist jetzt aber wirklich an den Haaren herbeigezogen, ne? Also klar, wenn die da bei James Bond auch, wo die über Mexico City fliegen mit der Bo und du genau weißt, das ist jetzt der Rainer Wilke oder was weiß ich, der da sein Kunstflugprogramm abspielt und dann seppen sie rein und dann kämpfen sie und deswegen machen sie Looping und so. Okay, der Zusammenhang natürlich nicht, aber die reinen Flugmanöver an sich, die sind seltenst gefaked. Also die sind wirklich größtenteils echt.
Das ist richtig. Das ist auch eine schöne Szene, die mir gerade durch den Kopf, als du es erzählt hast. Das ist wirklich wahr, das stimmt. Das ist richtig. Und da gibt es ja nicht so viele, die Kunstflug machen dürfen mit der Bo. Weil dazu braucht man eine Kunstflugberechtigung und die kann man im Zivilen eigentlich gar nicht mehr erwerben. Aber für Red Bull, ne, ist ja das ganze Programm als Ausnahme gestrickt worden. Und deswegen dürfen diese Hubschrauber auch diese Manöver fliegen, weil die ein spezielles Programm dafür entwickelt haben, auch was das Thema Wartung angeht. Und zivil kann man keine Kunstflugberechtigung mehr erwerben. Hätte ich gerne gemacht, aber gibt's nicht mehr.
Ja, das kann ja kein Mensch bezahlen. Also mit den Wartungsintervallen, also nicht die Kunstflugberechtigung an sich, das kannst du mal machen, aber.
Ach so, du meinst ja die Wartung. Ja, das
ist. Ja, die Wartung so, also wer macht das denn? Also außer ein bekloppter Getränkehersteller, der 1 Milliarde im Jahr für irgendwelche bescheuerten Sachen ausgibt, weil er 3 Milliarden einnimmt, aber ja, dann kannst du es machen, wenn es irgendwo noch so ein bisschen Handgeld ist, aber wirklich wirtschaftlich arbeiten kannst du damit nicht.
Nee, das stimmt. Das würdest du ja auf Flugshows nie wieder reinholen. Also wenn du damit wirklich Geld verdienen willst, das ist. So viel Flugstoß kannst du gar nicht fliegen und so viel Wartung kannst du gar nicht machen.
Du kannst oder konntest zumindest mal, ich weiß nicht, ob es noch anbietet, bei Chuck Aaron kannst du immer noch eine Stunde Kunstflug selber machen.
Ja?
Ich habe vor 2 Jahren oder so, habe ich mal reingeguckt, hat das angeboten bei sich in Kalifornien, die Flugstunde $4,000.
Und dir ist danach richtig schlecht oder spätestens nach den ersten 10 Minuten.
Wenn du überhaupt die Stunde durchhältst, genau.
Ja, genau. Es wird eine teure Stunde, wenn es nach 10 Minuten vorbei ist. Und ich glaube, dass das ziemlich schnell geht. Wer Stefan Raab damals geguckt hat, der hat das ja auch mal gemacht, den Kunstflug. Ich glaube, mit Rainer Wilke hat das damals zusammen gemacht mit der Bo. Das ging so schnell. Ich glaube, ich wäre da auch kein Kandidat für. Also selber fliegen, sicher ja, aber mit daneben sitzen und gucken und dann dreht sich das und so rum und hier und da. Wahnsinn. Ja.
Ja, ich weiß nicht. Also, schlecht wird mir nicht so schnell bei sowas. Also ich glaube, ich würde eine Viertelstunde aushalten.
Ja, das ist. Oh, ist das eine Herausforderung, Tim?
Oh Gott. Eine Herausforderung. Auf höchstem Niveau. Ja, sollen wir Mirko mal anrufen?
Wir brauchen einen Sponsor.
Ja, Red Bull. Haben wir jetzt schon gemacht. Genau. Haben wir schon mehrfach genannt bei uns im Podcast. Bei unseren vielen Zuhörern haben wir jetzt eigentlich so viel Werbung gemacht, dass die uns da ruhig mal durch die Gegend fliegen können.
Genau. Und wir brauchen gar keine Stunde. Wie wir jetzt gemerkt haben, 25 Minuten reichen uns. 10 Minuten für dich, für mich. Viertelstunde für dich. Dann sind wir alles durch. Wahnsinn. Ja. Tim. Unrealistische Hubschrauber-Szenen. Können wir ja nicht fliegen.
Wir können nur Realismus.
Wir können nur realistisch fliegen und so weiter. Und wir hoffen, dass es auch so bleibt, dass wir in der Autorotation nicht die Triebwerke abschalten müssen, damit die Rotorblätter stehen bleiben, um sie wieder anzuwerfen. Das funktioniert einfach nicht, ja. Das ist das. Aber ich weiß nicht, ob du das Video jetzt gesehen hast. Das ging wann haben wir heute? Heute haben wir Montag. Ich glaube, vor 2 Tagen ist das passiert in der Türkei, der Unfall mit dem Hubschrauber, ne? Ja. Das ist dann doch die Realität sehr, sehr nah. Wenn sowas eben passiert, dass ein Hubschrauber in Bodennähe eigentlich schon den Sichtkontakt eben verliert und dann eben in ein Krankenhaus fliegt dabei, was dann nicht schön ist.
Eine echt schlimme Nummer. Wirklich eine schlimme Nummer. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ich hoffe, dass da irgendwo zumindest ein Fehler am Hubschrauber war. Mhm. Und das ist, also wer so abhebt, der muss sich eigentlich schon sicher sein, dass er mindestens einen 3-Achs, eher einen 4-Achs-Autopiloten hat, mit dem er da abheben kann, weil der hatte ja quasi schon in 2 Meter Höhe keine Referenz mehr. Von daher, puh, krasse Nummer, schlimm ausgegangen für alle. Mhm. Ja, in der Wolke lauert der Tod. Und wenn die Wolke halt am Boden ist, dann sollte man nicht starten.
Ja, das Wetter war unglaublich schlecht, weil so hoch war das Krankenhaus gar nicht und man hat ihn ja sogar noch aus der Wolke da oben rausfallen sehen. Mhm. Ja, also deswegen, und für mich sah, aber gucken wir mal, was bei rauskommt, sah es halt einfach so aus. Irgendwann verliert er auf einmal die Referenz und dann fängt er an zu taumeln und dann, ja. Mhm. Deswegen bei so einem Wetter lieber nicht.
Nee, das ist, ja, am Ende weiß man es immer besser, aber echt. Da kann man nur noch mal sagen, egal was andere Leute sagen und ob die einen für einen Schisser halten, Sobald man das minimalste schlechte Bauchgefühl hat, sollen die ruhig einen für einen Schisser halten. Wenn man abends wieder an seinem eigenen Tisch sitzt, ist das sehr viel mehr wert, als wenn andere denken, boah, der ist aber cool.
Ja, und du hast nichts davon, das ist das, ne?
Du hast nichts davon und wie gesagt, ne, jetzt hier, wie wir es gesehen haben, im schlimmsten Fall knallst du gegen Haus und dann sitzt du nie wieder an dem Tisch. Das kann keiner gebrauchen.
Genau. Gut, Tim. Dann?
Dann, wie sieht's aus? Weihnachten ist jetzt ja hinter dir. Du hast jetzt schon mehrere Tage geschlemmt, die Familie zu Hause gehabt, bei der Familie gewesen. Und jetzt habe ich schon gehört, du gehst das neue Jahr mit guten Vorsätzen an. Hätte ich es nicht verraten dürfen.
Doch, du kannst es ruhig verraten.
Ja, wir wollen den Druck ein bisschen erhöhen. Ich
habe einen Werbevertrag dafür.
Ja, wir wollen den Druck ein bisschen erhöhen, dass du auch gehst.
Ja, genau, richtig. Ich habe jetzt die letzten Jahre ein bisschen das Fitnessstudio schleifen lassen. Jetzt habe ich gedacht, komm. Aber das hatte gar nichts mit dem Jahreswechsel zu tun, sondern einfach, ich habe mich jetzt ein Jahr lang damit rumgetragen, gesagt, komm, ich muss mal wieder hingehen und das werde ich jetzt wieder regelmäßig machen. So fleißig wie der Tim werde ich nicht sein. Du willst ja bei einem Raketenwettbewerb mitmachen im April, wie ich gehört habe.
Ja, genau.
Kann man nicht anders sagen, aber ja, es muss ja mal wieder sein, ne? Die letzten Jahre waren einfach unfassbar viel, war viel zu tun und jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit und jetzt lege ich da wieder ein bisschen mehr Acht und Wert drauf.
Dann können wir demnächst nicht nur zusammen Hubschrauber fliegen, sondern auch zusammen ins Fitnessstudio gehen.
Ja, also du, bis ich dich eingeholt habe, wenn ich dich überhaupt mal einhole, was ich glaube, dann ja. Was machen wir? Seil ziehen, Seil hüpfen?
Alles außer Klimmzüge. Ich hasse Klimmzüge.
Werde ich auch nicht trainieren. Nein, siehst du mal, was hast du dir vorgenommen für nächstes Jahr?
Boah, was habe ich mir vorgenommen? Bis jetzt habe ich mir noch nichts vorgenommen. Vielleicht ein bisschen kürzer treten, ein bisschen mehr auf mich achten, ein bisschen mehr zur Ruhe kommen. Keine Ahnung. In einer Eichhörnchen-Aufzugsstation arbeiten, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas.
Tja, aber das mit dem Kürzertreten, das mache ich ja schon seit einiger Zeit. Das geht auch noch, werde ich auch noch weiter zurückfahren müssen, weil es einfach sehr, sehr viel war die letzten Jahre. Ich hatte ja schon mal angedroht, ich erzähle da bei Gelegenheit noch mal ein bisschen mehr zu, was passieren wird. Vielleicht werde ich auch Flugzeugpilot.
Das ist verrückt.
Ich gehe am 29. Airliner fliegen. Vielleicht ist das hier mein Wechsel.
Eieiei. Nee, wir verlieren dich nicht. Das. Vielleicht zusätzlich, aber ich glaube nicht, dass die Hubschrauberfliegerei dich verlieren wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube es auch nicht. Tut mir leid, Philipp, das ist mein Cousin. Der hat mich eingeladen, mit ihm am Flugzeug zu fliegen. Das mache ich auch, da freue ich mich sehr drauf.
Cool.
Ja, gucken wir mal, ein bisschen vorne mit im Cockpit sitzen. Vielleicht darf ich ja mal eine Passagieransage machen.
Das war nicht schlecht. Das ist natürlich cool.
Cool, Tim. Ja, du, dann wünsche ich dir einen ganz tollen und auch euch da draußen, dass ihr uns alle so fleißig zugehört habt, einen ganz tollen Sprung ins nächste Jahr. Vielen, vielen Dank dafür. Danke auch dir, Tim, für diese schöne Zeit, immer mit dir im Podcast die verbringen zu dürfen. Und ja auch schon im Hubschrauber.
Mhm.
Vielleicht wechsle ich auch zur Polizei.
Das wäre
so ein Lotterleben wie du.
Lotterleben. So sieht's aus.
So sieht's aus. Genau.
Ja, cool. Ja, von mir auch. An alle, alles Gute. Ich hoffe, ihr habt zu Weihnachten alle das bekommen, was ihr euch gewünscht habt, was ihr verdient habt. Und dass wir uns alle gesund im nächsten Jahr wiedersehen und noch viel Spaß zusammen haben werden und uns alle irgendwo mal über den Weg laufen und zusammen quatschen können.
Bin ich gespannt. Hast du dir was zu Weihnachten gewünscht gehabt? Oder hast du gesagt, nee, ich habe eigentlich alles, ich habe mich überraschen lassen?
Ich wünsche mir echt so generell nichts. Ich bin eher derjenige, der lieber was verschenkt.
Mhm.
Aber wenn ich dann was bekomme, dann kann das
auch. Freust du dich auch vielleicht.
Dann freue ich mich, dann ist es aber auch mehr so, du kannst mir ein Auto schenken, da hätte ich wahrscheinlich weniger Emotionen, als wenn mir jemand was so Persönliches schenkt, irgendwie ein selbstgemachtes Armband oder so, da freue ich mich dann viel mehr drüber.
Ja, weiß ich ja, was ich dir nächstes Jahr schenke.
Ja, wenn du dann trage ich das auch mit Stolz, wenn du mir ein selbstgemachtes Armband schenkst, auf jeden Fall. Ich schenke dir dann das Auto, vielleicht freust du dich darüber.
Ja, genau, ich freue mich auch drüber. Ja, super, Tim. Dann komm gut in ein neues Jahr, ihr da draußen auch. Vielen, vielen Dank für die Treue, fürs Zuhören. Im Januar vorher haben wir unser Zweijähriges mit dem Podcast abgehoben. Und wir freuen uns auf die nächste Aufnahme.
Auf jeden Fall. Mit neuer Musik.
Mit neuer Musik. Dann danke dir dafür, Tim.
Alles klar. Danke dir. Danke euch. Kommt gut rüber. Bis dann.
Macht's gut. Ciao.